Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher, auch ein herzliches Guten Morgen an die Leute, die zuschauen, die vielleicht irgendwo im Urlaub sind. Ich hoffe nächste Woche, dass ich dann auch mal das Ganze dann aus dem Urlaub anschauen kann. Wer von uns kann mit dem Namen Galileo Galilei etwas anfangen? Schüler sollten das eigentlich. Kinder, kennt ihr den Mann? Nein, Abiturienten sollten das zumindest. Mussten wir damals beim Abitur ein Buch, eine Biografie über ihn lesen. Also kennt ihn jemand? Ja, gut, okay, danke. Also dieser Mann, für die, die ihn nicht kannten, dieser Mann lebte von 1546 bis 1641, beziehungsweise dann wurde der, einen anderen Kalender wurde dann eingeführt und nach der anderen Kalenderrechnung bis 1642. Er lebte in Italien, er war Italiener und Galilei war ein Wissenschaftler. Er war Mathematiker, er war Physiker, er war Kosmologe, er war aber auch Astronom. Also wir merken, die Wissenschaftler damals, die haben sich nicht auf eine Sache, so wie heute, festgelegt und dann nur das betrachtet, sondern die waren oft sehr, sehr vielschichtig unterwegs und die haben sich in allen möglichen Bereichen einfach reingedacht und versucht, Dinge zu erkennen, Sachen zu entdecken. Und er hatte den Drang, wirklich Dinge zu verstehen, Zusammenhänge zu entdecken und in den Sachen, die er untersuchte, immer wieder neue Zusammenhänge zu entdecken. Und irgendwann erkannte Galilei dann durch seine Beobachtung, dass die Erde, also die Erde, auf der wir leben, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums sein kann. Bis dahin sagte man, dass die Erde war das Zentrum und alles in dieser Welt, in diesem Universum dreht sich um die Erde. Das ist, manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen genauso sind. Sie meinen, sie sind das Zentrum des Universums und alles dreht sich um sie, aber wir wissen ja, dass es so nicht ist. Und er hat es festgestellt, er hat die Sterne beobachtet, den Himmel beobachtet und in seinen Forschungen dann festgestellt, es kann nicht sein. Die Erde kann nicht im Zentrum sein. Die Sonne muss für uns im Zentrum sein und wir drehen uns um die Sonne. Die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Ja, aber diese Erkenntnis, die er dort hatte, mit der bekam er große Probleme und vor allem Probleme mit der katholischen Kirche, die sagte einfach stark vereinfacht, nein, das kann nicht sein, der Mensch oder wir Menschen sind die Krone der Schöpfung Gottes und somit ist auch die Erde der Mittelpunkt. Und er versuchte dann zunächst das zu beweisen und das mit seinen Erkenntnissen dann auch ein Stück weit zu widerlegen. Aber irgendwann wurde er dann als Ketzer bezeichnet und dann hat er irgendwann gesagt, okay, er hat gemerkt, jetzt wird es ziemlich brenzlig, weil für die Leute war das damals nicht einfach nur so, dass sie dann so ein bisschen verachtet wurden oder ein bisschen beleidigt wurden, sondern es ging dann um das Leben, wenn man als Ketzer bezeichnet wurde. Und da hat er irgendwann nur noch versucht, okay, er hat gesagt, nein Leute, ich widerrufe das alles, das stimmt nicht, ich habe da Blödsinn erzählt. Also er hat das widerrufen, er hat seine Entdeckung, seine Erkenntnis widerrufen und hat irgendwann nur noch versucht, mit seinem Leben davonzukommen. Er ist dann bestraft worden, als Ketzer wurde er dann auch geächtet, hat dann Hausarrest bekommen bis zum Ende seines Lebens, durfte nicht mehr als Professor unterrichten und nicht mehr als Lehrer unterrichten. Und es wird gesagt, dass er aber, als er dort in diesem Gerichtsverfahren als Ketzer dann also auch verurteilt wurde, dass er da rausgegangen ist und dann nur noch vor sich her gemurmelt hat und sie dreht sich doch. Also er ist rausgegangen, er hat zwar gesagt, ich widerrufe das alles, weil ich leben will, ich will mich nicht wegen dieser Wissenschaft, wegen dieser Erkenntnis umbringen lassen, weil irgendwann wird es sowieso rauskommen. Aber er ist rausgegangen, hat gesagt, und sie dreht sich doch, ich habe doch recht. Und so kam es, dass dann auch 1992, also nicht 1692, 1792 oder 1892, sondern 1992 erkannte die Kirche unter Johannes Paul II. Ihren Fehler ein. Sie sagte, okay, er hat damals recht gehabt und sie rehabilitierte ihn und Galilei galt nicht mehr als Ketzer. Das ist ein Riesenirrtum gewesen damals der Kirche. Dieser Mann hatte recht. Aber Situationen wie diese sind in der Menschheitsgeschichte bereits sehr oft vorgekommen, dass Menschen sich geirrt haben und irgendwann eingestehen mussten, okay, wir sind auf dem falschen Weg gewesen, wir waren auf dem Holzweg. Man erkannte irgendwann, dass die eigene Meinung falsch war, man musste umkehren und bestimmt hast auch du auch schon in deinem Leben solche Momente gehabt, vielleicht nicht so gravierend, dass du irgendwie physikalische Gesetze nicht akzeptiert hast. Es können ganz einfache Situationen im Alltag sein, beispielsweise wenn man mit dem Auto fährt und irgendwann stellt man fest, ich bin auf dem falschen Weg. Das passiert heute nicht mehr ganz so häufig, weil wir haben ja alle ein Handy, wo ein Navigationssystem drauf ist. Das macht man dann ein und die werden ja auch mittlerweile immer besser, sodass du dann auch weißt ganz genau, wo muss ich abbiegen und so weiter. Aber vielleicht kennt das jemand noch. Es gibt diese Teile noch nicht so lang. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir mal nach Italien gefahren sind. Und mein Vater hat mir eine Karte gegeben. Das waren damals so Kataloge. Die waren so dick, ein bisschen größer. Und dann war oben auf irgendwie Seite 20 war dann Bahntrupp und auf Seite 750 war dann Italien. Und da musstest du immer, wenn du zum Ende gekommen bist, musstest du unten gucken, wo blätter ich weiter, wo fahren wir lang. Und da musste man sich konzentrieren. Und es konnte dann wirklich sehr, sehr schnell vorkommen, dass man sich verfahren ist. Vor allem, es gab dann so grobe Karten, wo dann nur die Autobahnnetze waren und dann musstest du weiter, dann war es dann schon ein bisschen regionaler und so weiter. Und ich weiß, ich hatte richtig Schiss, mich in Italien zu verfahren. Da waren dann Kreisel und dann musste, mein Vater hat nur im Wohnwagen in Kreisel rein, wo muss ich raus? Ja, und ich hinten mit der Karte am Suchen, wo müssen wir raus? Ja, ich glaube die dritte. Und die sind ja gefühlt mit einer Hand an der Hupe geboren. Und ich hatte Schiss, wenn wir uns jetzt verfahren. Da muss ich zugeben, dass ich die Karte nicht studiert habe. Und ich muss zugeben, dass wir auf dem falschen Weg waren. Das Thema der heutigen Predigt lautet, eine Begegnung mit Jesus Christus führt zur Erkenntnis. Und wir wollen uns heute mit einer Begegnung befassen, in der es im Wesentlichen um zwei Personen geht. Es geht einmal um Jesus Christus und es geht um Johannes, den Täufer auf der anderen Seite. Und bevor wir den Text lesen, in dem es auch darum geht, dass man zur Erkenntnis kommt und dass wir auch zur Erkenntnis kommen, möchte ich uns kurz den Kontext von dieser Passage aus dem Matthäusevangelium erläutern, die wir uns jetzt anschauen werden. Wenn wir das Matthäusevangelium so ein bisschen uns vor Augen führen, für die, die es kennen, dann stellen wir fest, das beginnt ja mit so einem Register, mit einem Namensregister, mit einem Stammbaum. Dann folgt die Weihnachtsgeschichte, also das, was wir als Weihnachtsgeschichte kennen, im zweiten Kapitel. Und das endet dann damit, dass Jesus und seine Eltern nach Ägypten fliehen und wieder zurückkommen. Und dann ist da ein Bruch drin im Evangelium von Matthäus. Dann macht er einen Zeitsprung, ungefähr 30 Jahre. Von dieser Zwischenzeit beschreibt er nichts im Matthäusevangelium. Und er beginnt dann direkt mit der Verkündigung von Johannes dem Täufer. Da setzt er direkt nach der Weihnachtsgeschichte an. Und dieses Ereignis muss um die 30 Jahre müssen dazwischen liegen. Johannes der Täufer ist eine sehr spezielle Persönlichkeit, wird man heute vermutlich sagen. Er hat ein sehr interessantes Auftreten und auch sein Erscheinungsbild war eher speziell. Er lief mit einem Gewand aus Kamelhaar rum. Ich dachte immer, ich konnte mir das nicht vorstellen, also habe ich das heute Morgen noch gegoogelt. Also es gibt durchaus Mäntel, die gar nicht so schlecht aussehen aus Kamelhaar, das hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube nicht, dass diese Art von Mantel Johannes der Täufer anhatte, sondern es war, glaube ich, ein sehr einfaches Gewand. Er aß Heuschrecken, er hat sich von Heuschrecken ernährt, das war damals so eine Speise für arme Menschen und von wildem Honig. Johannes, so lesen wir, hatte sein Wirkungsgebiet in der Wüste von Judäa. Und obwohl er in dieser Wüste, also das ist eigentlich ein menschenfeindlicher Ort, predigte und lehrte, machten sich sehr, sehr viele Menschen aus den umliegenden Gebieten, aus den Städten auf den Weg zu ihm, in die Wüste. Sie wollten ihn hören. Und auch aus Jerusalem kamen die Menschen dort in die Wüste, sie pilgerten dorthin und die Menschen, die waren sehr unterschiedlich. Es waren zum einen ganz normale Menschen, aber es waren auch Schriftgelehrte, Pharisäer, die das interessiert hat und die auch dorthin gegangen sind, in die Wüste, um ihn zu hören. Und die Botschaft von Johannes, die war immer dieselbe und sie war auch relativ klar und auch einfach. Er sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war seine Predigt. Nicht lang, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er erklärte dann, also er hat die Botschaft dann noch ein bisschen erklärt, er sagte, dass die Tatsache, dass man als Jude geboren war oder geboren wurde, nicht ausreicht, um in dieses Reich der Himmel zu kommen, um daran teilzuhaben. Es ist notwendig, dass man Buße tut und nur dann, wenn man Buße getan hat, dann hat man einen Zugang zu diesem Reich der Himmel. Und jeder, der dann Buße tat, der wurde dort direkt vor Ort dann von Johannes dem Täufer getauft. Es ist wichtig, dass wir das hier im Hinterkopf behalten, dass die Taufe bei Johannes dem Täufer nicht dieselbe ist, wie das, was wir heute unter der Taufe bestehen. Wir verstehen das ja, dass es ein Zeichen ist, dass wir glauben. Bei Johannes dem Täufer war es so, wenn du hingekommen bist, du hast die Botschaft gehört und du hast verstanden, ich bin ein Sünder, dann wurdest du getauft. Das war das, was man heute, glaube ich, eher als Bekehrung sieht. Das wurde durch die Taufe vom Johannes sichtbar. Wenn wir können uns vorstellen, dass diese Botschaft von Johannes bei den Juden, vor allem bei vielen Juden, nicht so angekommen ist, gerade bei den Schriftgelehrten. Es passte ihnen nicht so. Er sagte, dass du Jude bist, das bringt dich noch nicht in dieses Reich der Himmel. Und sie haben sich schon was darauf eingebildet, dass sie Juden waren, dass sie das erwählte Volk waren. Und obwohl eine weitere Tatsache, obwohl Johannes der Täufer und Jesus verwandt waren, das lesen wir im Lukas-Kapitel, dass die Mütter miteinander verwandt sind, also die Kinder dementsprechend eigentlich auch. Trotzdem finden wir in der Bibel nur diese eine Begegnung, die uns beschrieben wird. Es kann sein, dass sie sich als Kinder öfter getroffen haben, aber die Bibel berichtet uns davon nicht. Die Bibel beschreibt nur dieses eine Aufeinandertreffen der zwei Männer. Und jetzt möchte ich den Text lesen aus Matthäus Kapitel 3, die Verse 13 bis 15. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Die Predigt besteht heute aus zwei Punkten. Der erste Punkt ist, eine Begegnung mit Jesus Christus führt zu Gotteserkenntnis. Und der zweite Punkt, eine Begegnung mit Jesus Christus führt zur Selbsterkenntnis. Kommen wir zum ersten Punkt. Johannes erkennt hier sofort, dass Jesus Christus in seiner Göttlichkeit eigentlich sündlos ist. Jesus Christus ist sündlos. Der hier zu mir ins Wasser kommt, der hat keine Sünde. Und weil Jesus sündlos ist, hat er die Taufe, die Johannes dort durchführt, eigentlich auch nicht nötig. Und das ist etwas, wir erinnern uns ja daran, dass die Taufe etwas anderes war als das, was wir heute verstehen. Also es war ja ein öffentliches Zugeben, ja, ich bin Sünder, ich muss mich taufen lassen, ich habe die Buße notwendig. Und Johannes versteht, dass das nicht passt und er fängt an, sich dagegen zu wehren. Du hast es nicht nötig, ich muss mich taufen lassen von dir, aber du nicht von mir. Und seine Erkenntnis ist an dieser Stelle eigentlich auch soweit richtig, könnte man sagen. Und warum sich Jesus hier taufen lässt, das werden wir heute nicht behandeln, aber ihr könnt das gerne selber nachforschen. Und ich empfehle da zum Beispiel den Vers, den Jakob zur Einleitung heute gelesen hat, den da mal im Hinterkopf zu behalten. Es hat eine andere Bedeutung hier, warum Jesus sich taufen lässt. Johannes begegnet Jesus Christus hier und erkennt Gott in ihm. Und wie ist es bei uns? Führen unsere Begegnungen, die wir mit Jesus Christus haben, auch dazu, dass wir Gott erkennen? Dass wir ihn immer besser kennenlernen, dass wir verstehen, wie er handelt, wie er ist, dass wir verstehen, wie er auch in unserem Leben handeln möchte, wonach sich Gott sich auch in unserem Leben sehnt. Wir müssen uns jetzt natürlich fragen, okay, begegne ich Jesus Christus überhaupt? Nehme ich diese Begegnung mit Jesus Christus wahr in meinem Leben? Wo begegne ich ihm? Und ich glaube, wir können Jesus Christus heute auf ganz verschiedene Art und Weisen begegnen. Nicht so wie Johannes der Täufer dort, persönlich von Angesicht zu Angesicht. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Jesus Christus heute begegnen. Da ist zum Beispiel das Lesen der Bibel. Durch das Lesen der Bibel begegnen wir Jesus Christus in seinem Wort. Durch das Singen und Hören von Liedern, die Gott verherrlichen. Durch das Hören von Predigten, durch die Gemeinschaft oder die Gespräche mit anderen Christen. Oftmals sind das alles Begegnungen, in denen wir Jesus Christus begegnen, obwohl Jesus Christus persönlich nicht da ist, aber wir begegnen ihn. Und wir erkennen etwas von seiner Göttlichkeit. Er offenbart uns etwas durch diese Situation, durch die Gespräche, durch die Predigten. Und erkennen wir das dann, dass wir Jesus Christus, dass wir Gott vor uns haben? Und viel wichtiger, verändern wir uns auch durch diese Erkenntnis. Zurück zum Text stellen wir fest, dass Johannes aber nicht nur Gott erkennt, sondern er erkennt sich auch selbst. Und somit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Eine Begegnung mit Jesus Christus führt zur Selbsterkenntnis. Wenn ich das Wort Selbsterkenntnis so sage, oder wenn ihr das hört, dann vielleicht ist das ähnlich wie bei mir, dann wird das sehr, sehr verschiedene Emotionen und Empfindungen in uns auslösen. Ich weiß nicht, was es bei dir auslöst. Bei mir ist es so, wenn ich an das Wort Selbsterkenntnis denke, ist das eigentlich eher etwas Negatives. Also ich verbinde damit eher irgendwas Negatives. Ich verbinde damit oft Situationen, in denen ich auf einem falschen Weg war, in denen ich etwas falsch gemacht habe und es dann erkannt habe, diese Erkenntnis hatte, okay, das war falsch, und mich dann geändert habe. Und das ist ja eigentlich eher Situation, ja, dass man sich geändert hat, ist gut, aber diese Erkenntnis, dass man falsch unterwegs war, das ist ja keine Erkenntnis, die man unbedingt gerne machen möchte. In dem Text erkennen wir, dass es zwei Aspekte gibt bei der Selbsterkenntnis, die sehr heilend sind. Ebenfalls werden wir gleich feststellen, dass Selbsterkenntnis, die aus einer Begegnung mit Jesus Christus erfolgt, immer heilend ist und immer stärkt und oftmals sogar beides. Zunächst sehen wir hier, dass Johannes sehr schnell erkennt, wie er selber ist. Er erkennt hier den Unterschied zwischen ihm und Jesus Christus. Er erkennt den Unterschied zwischen seinem Wesen und dem Wesen von Jesus Christus. Jesus Christus ist heilig, er versucht heilig zu leben. Jesus Christus ist vollkommen, er ist unvollkommen. Jesus Christus ist sündlos, er ist ein sündiges Wesen, er ist ein Mensch. All das, was Johannes nicht ist oder was er nur ansatzweise ist, das ist Jesus Christus in Vollendung. Und diese Erkenntnis, die aus so einer Begegnung mit Jesus Christus erfolgt, ist dann etwas, was aufrichtig demütig macht. Es führt zur Demut, zu einer echten Demut, zu einer Demut, weil wir erkennen, Jesus Christus ist so viel anders, als ich es bin. All das, was ich nicht bin, mit meinen schlechten Eigenschaften, das hat Jesus nicht. Jesus ist so vollkommen. Und das macht uns demütig. Das macht uns echt demütig. Viele von uns kennen vermutlich den Begriff der falschen Demut. Ich denke, es ist ein Begriff, man kann damit etwas anfangen. Vielleicht denkt ihr sogar an irgendwelche Menschen oder Situationen, wo ihr dachtet, Mensch, das ist so eine falsche Demut. Das ist irgendwie so gespielt. Und falsche Demut ist oft nichts anderes als ja, geschminkter Stolz. Das Problem ist oft dabei, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht. Und man vergleicht sich dann meistens mit Menschen, zumindest kenne ich das aus meinem Leben, muss ich zugeben, man vergleicht sich dann mit Menschen, die einen nicht so hohen moralischen so Maßstab haben, die nicht so moralisch leben, die Fehler machen, die ich nicht mache. Man vergleicht sich mit diesen Menschen und dann denkt man sich, ja, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Und manchmal betet man sogar, danke Herr, dass ich nicht so bin. Ja, und man merkt dann aber, eigentlich ist das nicht in Ordnung und dann versucht man irgendwie demütig zu sein. Aber es führt halt oft dazu, dass es zu so einer falschen Demut führt, weil wir uns mit Menschen vergleichen. Ich hatte diese Situation gar nicht so lange her auf Arbeit. Da habe ich ja von einem Arbeitskollegen mitbekommen, wie er ganz offen darüber sprach, dass er seine Frau schon ganz oft betrogen hat. Und wir waren da mit mehreren Männern in dem Büro, das war ein Freitag, und ich stand da und ich habe noch nie so schlagartig jeglichen Respekt vor einem Menschen verloren wie in dem Büro von meinem Kollegen. Als er das so gesagt hat, er fand das auch nicht schlimm, er hat das einfach so gesagt. Sämtlicher Respekt in mir war weg. Ich habe diesen Mann angeguckt und ich dachte nur, was für ein erbärmlicher Mann bist du. Ich hatte nur noch Verachtung in mir für diesen Mann übrig. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Wie erbärmlich bist du bitte? Und ich dachte, meine Frau, die hat's gut. Ja, meine Frau, die hat's gut, dass sie nicht so einen Mann hat. Ja. Und schon war es passiert. Schon ist es passiert. Ich habe mich als Sünder über einen anderen Sünder erhoben. Ja, ich will nicht sagen, dass das gut ist und diese Sünde habe ich nicht begangen. Aber ich habe mich erhoben. Ich habe mich höher gefühlt. Ich habe mich demütiger gefühlt. Ich habe mich besser gefühlt als dieser Mann, als mein Kollege. Es hat nicht lange gedauert, da habe ich auch wieder meine Frau enttäuscht. Nicht auf diesem Gebiet, aber ich habe meine Frau enttäuscht. Und ich habe als Ehemann auch versagt. Und auch wenn ich davor dachte, ja, meine Frau kann glücklich sein, dass sie mich hat, in dem Moment war sie wahrscheinlich nicht glücklich, als ich sie enttäuscht habe. Johannes wehrt sich hier und sagt, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und eigentlich könnte Jesus sagen, ja, Johannes, du hast recht, das machen wir jetzt auch direkt, du hast recht, eigentlich, ich bin sündlos, du nicht, ich taufe dich, wir drehen das jetzt um und dann rücken wir das hier zurecht. Er könnte es machen, aber es passiert nicht. Wir lesen von etwas anderem. Jesus wird nicht zornig, er wird auch nicht ungeduldig, weil Johannes vielleicht gewisse Dinge nicht versteht, die dort passieren. Er bleibt ruhig, er beruhigt Johannes hier und ich persönlich, ich stelle mir diesen Vers 15 hier so vor, dass Jesus ihn ganz ruhig sagt und gerade nur so laut, dass Johannes, die sich dort im Wasser gegenüberstehen, dass Johannes das hört. Er sagt, Johannes, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Tu das mit mir, was du auch mit den anderen getan hast. Das, was hier passiert, das ist keine zufällige Situation, die hier entsteht. Das, was du hier siehst und wo du gerade drin bist, das ist der Plan Gottes. Du, Johannes, du bist der Bote, der den Messias ankündigen sollte. Und du bist Teil dieses Plans. Und indem du mir vertraust und das tust, was ich dir sage, indem erfüllst du deine Berufung, zu der du berufen bist. Und wisst ihr, Johannes wird ruhig, Johannes hört auf, sich zu wehren und Johannes tauft ihn. Jesus bestätigt Johannes hier in seiner Berufung und er bestätigt Johannes hier in seinem Dienst, an seinem Platz. Und das ist der zweite Aspekt, den ich hier betonen möchte. Eine Selbsterkenntnis, die aus einer Begegnung mit Jesus Christus entspringt, führt zum einen zu echter Demut, weil wir uns Jesus gegenüberstellen und merken, er ist so viel heiliger, er ist so viel größer, als wir es sind. Das macht uns echt demütig. Aber gleichzeitig führt es auch dazu, dass wir in unserer Position gestärkt werden und wieder Kraft bekommen, es nochmal zu versuchen, wieder aufzustehen oder endlich anzufangen, unsere Berufung auszuleben. Weil wir wieder auf die Kraftquelle ausgerichtet sind, weil wir wieder auf Jesus ausgerichtet sind. Weil wir merken, dass Jesus Christus bei uns ist. Jesus Christus kommt zu Johannes ins Wasser. Jesus Christus war direkt bei ihm. Und ich hoffe jetzt, dass du merkst, dass es heute eigentlich nicht in allererster Linie um Johannes den Täufer und um Jesus geht, sondern dass es heute in allererster Linie um dich persönlich geht und um Jesus Christus. Ich hoffe, dass du merkst, dass Jesus Christus dir hier heute in diesem Text begegnet. Und vielleicht, ich weiß nicht, woran du jetzt denkst, aber vielleicht merkst du, Mensch, eigentlich geht es mir so wie Johannes, wenn Jesus vor mir steht. Ich bin es nicht wert, ihm zu dienen, Dinge umzusetzen, die er von mir will. Ich scheitere auch immer wieder. Entschuldigung. Vielleicht stehst du dann jetzt gerade auch vor so einem Haufen Mist, den du selber in deinem Leben produziert hast und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Und du merkst einfach aus dieser Situation, aus dieser Erkenntnis gegenüber Gott, ich bin so unvollkommen. Vielleicht denkst du an deine Familiensituation, in der du steckst. Vielleicht denkst du an deine Ehe, vielleicht denkst du an deine Situation auf Arbeit. Vielleicht denkst du aber auch an dein Verhalten gegenüber deinen Eltern. Vielleicht denkst du aber auch an ganz andere Sachen, die letzte Steuererklärung. Du stellst fest, ich bin nicht vollkommen. Ich bin alles andere als vollkommen. Ich weiß nicht, was dir gerade durch den Kopf geht. Aber wisst ihr, wir lesen hier und wir haben jetzt hier auch gerade entdeckt, Jesus Christus ist bei dir. Er begegnet dir. Dort in deiner Situation, wo du bist. Er schenkt dir diese Erkenntnis, wenn du sie gerade hast, dass du feststellst, es passt nicht. Das ist dieser erste Punkt, dass du demütig wirst, dass du feststellst, dass Gott so viel anders ist als du. Aber er sagt, es ist okay. Und jetzt fangen wir wieder an. Tu es, Johannes. Lebe deine Berufung aus. Und das möchte ich dir auch weitergeben. lebe deine Berufung aus. Ich möchte dir dabei helfen, aufzustehen. Und ich möchte, dass du weitermachst. Diese zwei Punkte möchte ich uns heute weitergeben. Eine echte oder eine Erkenntnis, die aus einer Begegnung mit Jesus Christus entsteht, führt zum einen zur Gotteserkenntnis und zur Selbsterkenntnis. Und die Selbsterkenntnis führt immer zur Demut, aber sie bestätigt uns auch darin, unsere Aufgabe wahrzunehmen. Gott segne dich dabei. Und wenn du vielleicht heute merkst, okay, ich bin noch kein Kind Gottes, aber ich habe diesen ersten Punkt verstanden. Ich habe verstanden, dass ich habe Gott erkannt und ich habe verstanden, dass ich ihn brauche. Dann sagt Jesus heute zu dir, folge mir nach. Das ist dann die Berufung, zu der dich heute beruft. Und auch dich möchte ich dann einfach bitten, dass du diesem Ruf folgst und dass du diese Einladung annimmst. Amen. Ich möchte noch für uns beten. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, ich komme zu dir und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns in deinem Wort immer wieder begegnest, auf ganz verschiedene Art und Weisen. Manchmal sind es sehr spektakuläre Begegnungen, die die Menschenmassen auch bewegt haben. Manchmal sind es aber so persönliche Begegnungen wie hier bei Johannes, ganz allein im Wasser. Und diese Begegnungen führen oft dazu, dass wir dich erkennen, aber dass wir auch uns erkennen, wie wir wirklich sind. Dass wir unseren Blick vielleicht von anderen Menschen wegführen und wieder auf dich führen und dann merken, dass wir so unvollkommen sind, dass wir dich brauchen. Und ich bitte dich darum, dass du uns dort dann begegnest, dass du uns hilfst, wieder aufzustehen, dass du uns die Kraft gibst, unsere Berufung, zu der du uns berufen hast, wieder auszuleben. Unsere Position, in die du uns hineingestellt hast, als Eltern, als Ehemänner, als Ehefrauen, als Kinder, als Arbeitnehmer oder Vorgesetzte, dass wir sie wirklich wieder so wahrnehmen, wie du sie von uns haben möchtest. Hilf uns wirklich, als deine Kinder zu wandeln, und uns immer wieder auf dich auszurichten, Herr. Darum bitte ich dich. Segne du uns. Amen.